Ich suchte es, um weiser zu sein als meine Mutter, um meine eigene Größe zu beweisen.
Das war ein Zitat von Helena Ravenclaw. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist endlich Helena Ravenclaw.
Auch genannt die Graue Dame.
Ja, haben wir es auch geschafft.
Ja, ist witzig, weil wir wirklich dachten, wir hätten die schon längst aufgenommen, aber war gar nicht so.
Ja, weil wir schon über ihre Mutter gequasselt haben und über den blutigen Baron und dann hatten wir das Gefühl, wir haben eigentlich schon alles gesagt. Da fehlt nichts mehr. Geboren wurde Helena Ende 900 und im 11. Jahrhundert ist sie gestorben. Das hört sich an, als wäre sie 200 Jahre alt geworden. Das was für Intelligente.
Ich habe gesagt, also wahrscheinlich sogar kurz nach ihrer Schulzeit schon, weil so alt ist sie nicht geworden vermutlich.
Vermutlich nicht.
Wir kennen sie als Graue Dame, den Hausgeist von Ravenclaw. Helena ist die lateinische Form von Helen, was vom griechischen Eleni kommt und das wiederum bedeutet die Leuchtende. Das finde ich ziemlich widersprüchlich, weil zu ihrem Spitznamen Graue Dame passt es nicht, denn in Grau ist meines Erachtens nichts Leuchtendes. Die Graue Dame, ganz interessant fand ich das, gibt es übrigens häufiger bei Geistern und das sind in der Regel nämlich Frauen, die wegen der Liebe sterben mussten, oft auf brutale Art und Weise. Und offenbar oft, weil die Damen dann in der Regel auch grau tragen.
Es gibt das aber auch als Frau in Weiß. Das ist auch, also das sind auch die, die meistens wegen Männern sterben.
Ja, das ist ja das Traurige, dass das tatsächlich einfach auch häufig auf dieser Welt passiert, ne? Femizide, leider oft in Partnerschaften oder innerhalb der Familie kritisch.
Also gerade diese Geister finde ich schon auch sehr spooky.
Ja.
Also ist jetzt nicht so wie beim fast kopflosen Nick mit seinem halb abem Kopf. Weißt du, das ist halt ein bisschen eklig.
Ja, mit den 42 Hieben da, wo der Kopf neben abgefallen ist.
Also das ist ein bisschen eklig, sehe ich ein. Aber diese grauen Damen und weißen Damen, die machen mich immer, also die sind immer, da kribbelt's mich.
Ja, und vor allem, um es jetzt wirklich nochmal auf die Realität zu beziehen, ist es ja auch wirklich, also ich meine, diese ganze Geschichte um Helena und den blutigen Baron spielt natürlich eine winzige Rolle. Ja, es ist ja jetzt keine große Haupthandlung, aber das ist ja trotzdem ein total wichtiges Thema in der Gesellschaft und ich finde es auch trotzdem spannend, dass J.K. das noch irgendwie untergebracht hat.
Total.
So eine ganz gefährliche Eifersucht, so eine Brutalität, dass man jemanden aus dieser Eifersucht oder aus diesem gekränkten Stolz heraus umbringen muss, ist ganz schrecklich. Und solltet ihr jemals in dieser Position sein oder solltet ihr euch da jetzt befinden oder droht ihr euch da rein zu rutschen innerhalb einer Beziehung, sucht euch auf jeden Fall Hilfe, weil es gibt ganz, ganz viele gefährliche Partnerschaften auf dieser Welt.
Ja. Aber es geht natürlich in beide Richtungen, ne?
Ja, natürlich. Ja, nicht nur Männer, also Frauen, alles betrifft alles. In jeglicher, alle Formen der Beziehungen, die es gibt.
Genau. Ich habe heute ein Reel gesehen, da geht es nämlich um genau das, um diese Tötungen von Männern, die ihre Frauen umbringen, aus Eifersucht, was vor dem Gesetz häufig nicht als Mord zählt, sondern als Totschlag, weil Gerichte meistens entscheiden, dass durch diese Eifersucht und die Trauer das eben keine niederen Beweggründe sind, die ja den Mord quasi kennzeichnen, sondern dass quasi die Gerichte bestätigen damit, dass sie die Männer verstehen können, dass sie quasi durch diese Verletzung, weil die Frauen sich trennen wollten oder irgendwie was Falsches in den Augen der Männern getan haben, dass sie das akzeptieren.
Das ist ja völlig
absurd. Da frage ich mich, wenn es andersrum so wäre, weiß ich nicht.
Das Schlimme ist ja, damit gibst du ja dem Partner das Recht, so besitzergreifend zu sein, dass du sagst, naja, wenn ich dich nicht habe, dann darf dich halt auch kein anderer mehr haben. Das ist ja völlig absurd.
Ja, und das ist halt, und so also wenn die Gerichte so entscheiden, dann ist meiner Meinung nach auch das Opfer-Täter-Bild komplett vertauscht. Weil so ist es quasi, der Mörder ist ja dann quasi in der Opferrolle insofern, als dass man ihm glaubt, dass er so verletzt war, dass er keinen anderen Ausweg gefunden hat. Aber auf ja. der, wo ich mir denke, das ist doch total irre. Natürlich, es gibt immer andere Auswege als Mord.
Ja, und vor allem, wenn du jetzt, sag ich mal, ich meine, gut, Totschlag heißt ja nicht, du wirst freigesprochen, sondern das kriegst natürlich nee, aber trotzdem das, eine Strafe, aber es ist eine mildere Strafmaß, Strafe.
Genau. Ja, viel mehr.
Und damit rechtfertigst du ja dann genauso Gewalt innerhalb einer Beziehung aus den gleichen ja, genau. Gründen, weil, naja, kann man ja nachvollziehen. Nein, kann man ja, nicht. Genau. So, warum sollte es okay sein, jemanden zu verletzen? Warum sollte es okay sein, jemanden zu töten? Ich meine, ist es natürlich nicht, ja. aber also das macht ja gar keinen Sinn, deswegen nee, genau. einen milderen Strafverlauf zu machen. Das genau. finde ich ganz gefährlich.
Das ist total. Und das ist hier in Deutschland, ne? Also ich rede jetzt hier nicht von Amerika, sondern ja. das ist Deutschland. Und das ist schon, das fand ich sehr beängstigend. Mhm. Wusste ich auch so nicht, fand ich aber spannend, tatsächlich. Also es muss man wahrscheinlich eher öfter hingucken.
Ja.
Sollte nicht so sein eigentlich.
Awareness, Leute, Awareness.
Yes.
Gewalt innerhalb einer Beziehung ist niemals okay.
Also im Prinzip ist Gewalt nie okay.
Nee, das stimmt.
Ob psychisch oder emotional, physisch, ist es immer ja. keine Lösung. Na gut, das waren intensive Vorworte. Dann kommen wir mal zu ihrem Aussehen. Mhm. Die graue Dame ist eine schlanke, hochgewachsene Frau mit schwarzen längeren Haaren und sie trägt einen langen Mantel und als Geist, wenn man sie dann später sieht, dann ist sie ja so gräulich, halb durchsichtig und schwebt meist mit trauriger oder leidender Miene stumm durch die Gänge, wobei sie ist ja so schüchtern. Ich glaube, dass es den einen oder anderen Hogwarts-Schüler bestimmt gibt, der sie eigentlich nie gesehen hat in seiner ganzen Schullaufbahn.
Bestimmt, ja. Ja, man sieht ihr so ein bisschen diese ganzen Sorgen ja. an, aber sie hat dennoch ein sehr hochmütiges und stolzes Wesen an sich. Also wenn man genau hinschaut, könnte man vielleicht erahnen, dass sie kein normaler Hogwarts-Schüler war.
Ja, ihren Zauberstab kennen wir natürlich nicht.
Nein.
Und bei ihrem Patronus habe ich mir überlegt, ich war wieder auf so Traumseiten unterwegs, die liebe ich ja, das ist auch eine ganz eigene Welt. Und da habe ich mich für den Reiher entschieden, weil Reiher für Weisheit, Unabhängigkeit und die Suche nach Wissen stehen. Das würde ja zu Helena passen, weil die eine Ravenclaw ist und die Tochter von Rowena und sie ja auch nach Weisheit und bestimmt auch Unabhängigkeit strebt.
Bestimmt.
Zeit ihres Lebens. Und da fand ich das ganz passend.
Finde ich witzig, dass du dich für einen Vogel entschieden hast.
Ja, wieso?
Aber weder Adler noch Raben genommen hast.
Ja, da habe ich auch dran gedacht, aber ich dachte mir, das ist zu Captain Obvious.
Ja, weil ich dachte mir so, Rowena hat ja einen Adler. Gehe ich mal stark von aus, weil das ist ja so ihr Hauswappen.
Das ist das, ja genau.
Deswegen habe ich gedacht, vielleicht hat dann Helena den Raben aufgrund ihres Namens.
Mhm.
Und auch, weil ich den Raben, also der ist ja so ein bisschen düsterer. Also ich habe es jetzt nicht nachgelesen, das war, ist alles meinem Hirn entsprungen. Der ist ja so ein bisschen düsterer, aber dennoch gilt er ja als sehr intelligentes Wesen. Und fand ich irgendwie dann auch passend.
Ja, können wir auch.
Aber nehmen. Aufgrund deiner Recherchearbeit finde ich den Reiher doch auch sehr passend.
Ich glaube aber, dass ich den Reiher schon auch bei jemand anderem schon mal verwendet habe. Es ist jetzt, weiß ich nicht mehr. Vielleicht erinnert sich ja einer von euch.
Vielleicht. Könntest
du gerne in die Kommis schreiben. Als Irrwicht habe ich mir überlegt, und wahrscheinlich ist das Sinnvollste, dass ihr Irrwicht ihre Mutter sein könnte, die enttäuscht von ihr ist. Und später könnte es natürlich sein, als sie den Plan gefasst hat, das Diadem zu stehlen, dass in der Zeit der Irrwicht sein könnte, dass es irgendwie beschädigt ist, irgendwie Feuer fängt oder irgendwie sowas und nicht mehr funktioniert, weil das war ja quasi wahrscheinlich ihr einziger Plan, den sie so hatte, um ihre Mutter wieder einzuholen.
Ja, ich war nicht ganz so kreativ beim Irrwicht, sehe es aber eigentlich ähnlich wie du. Das mit der Mutter finde ich eine gute Idee. Ich habe jetzt einfach den blutigen Baron genommen.
Ja, finde ich auch. Und an den habe ich, voll komisch, habe ich einfach gar nicht gedacht. Aber ja, klar.
Wenn sie, also ich meine, wenn sie vorher schon geahnt hat, zu was er vielleicht fähig sein könnte oder dass er halt, ich meine, dass er jähzornig ist, das ist ja eigentlich bekannt. Ne?
Ja, genau. Nee, finde ich auch gut. Haben wir jetzt hier ein paar Optionen. Im Spiegel, das da war ich mir sofort sicher, was ich nehmen möchte. Dort sieht sie nämlich ganz sicher ihre Mutter, die sie liebt und wie sie glücklich sind, wie immer das in ihren Gedanken auch aussieht.
Das ist auch interessant, weil ich habe auch fast so ein bisschen das Gegenteil. Ich habe gesehen, dass sie nämlich sich selbst sieht mit der Weisheit und der Anerkennung, die eben ihre Mutter eigentlich
Ach
hat.
Ach so, also das Ganze ohne
also, ne,
ihre
weil
Mutter.
Sie ja diesen Neid ja, okay. quasi, den mhm. sie ja auf ihre Mutter verspürt, dass sie dann endlich das hat, was sie sich von ihrer Mutter immer gewünscht hat, nicht in Hinsicht auf Nähe oder auf Liebe, mhm. sondern eben, dass sie das haben will, was ihre Mutter hat.
Ja, aber da frage ich mich jetzt im Verlauf, werden wir ja sehen, der Folge, ob mhm. wir das quasi so interpretieren, dass ich immer denke, sie möchte auch die Liebe ihrer Mutter oder und du denkst die ganze Zeit so,
finde ich auch
dass
total
sie eher
spannend, ja.
nur die Anerkennung, die ihre Mutter hat, haben möchte. Scheiß auf
das
die
ist
Mutter.
Auf jeden Fall
also
ein spannender Fall.
Love Mutter, scheiß ja, auf Mutter. Ja,
ja. Ich weiß, was du meinst.
Sehr
ja.
crazy. Ja, aber es ist, wenn man, glaube ich, am Anfang einer Folge so einen Gedanken hat, ist manchmal so prägend für den Rest der Interpretation bei denen, wo man so viel Spielraum hat. Das ist schon interesting.
Ja. Ich habe auf jeden Fall auch wilde Theorien in dieser Folge.
Okay, also hier ist es ruhig. Ich habe nicht so viele Theorien.
Hier ist es ruhig. Ich würde sagen, wir kommen erstmal zur Familie und der Kindheit.
Ja.
Helena wird in die Zaubererfamilie der Ravenclaws geboren. Ihre Mutter ist keine andere als die Hogwarts-Gründerin Rowena Ravenclaw. Und wir wissen ja nicht so genau, wer ihr Vater war. Da könnt ihr auch gerne nochmal in die Folge von Rowena reinhören. Aber das spielt ja auch offenbar nicht so eine große Rolle, denn Rowena zieht ja ihre Tochter ziemlich sicher alleine groß und offenbar, wir wissen zumindest nichts, dass da irgendwas je gefehlt hat.
Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Rowena keine besonders herzliche Mutter war.
Mhm.
Das war ja damals auch nicht unbedingt üblich, sondern vielmehr, dass Helenas Kindheit so von Druck und von Erwartungen gefüllt waren, denn aus ihr sollte bestimmt auch mal etwas Großes werden. Also wenn man als Frau damals so viel erreicht hat, dann hat man das sich wahrscheinlich auch von seinem Nachwuchs gewünscht.
Ja, das glaube ich auch. Ich denke, dass auch Helena permanent sehr hohen Erwartungen ausgesetzt war, nicht nur von ihrer Mutter, sondern auch von ihrem kompletten Umfeld, dass sie einfach mit anderen Augen angesehen worden ist als andere Kinder in ihrem Alter. Die Frage ist, hatte sie überhaupt irgendwie Kinder in ihrer Nähe, mit denen sie ausgelassen spielen konnte? Oder war sie von Anfang an...
Nicht.
Eher so wie eine kleine Erwachsene,
hm.
weil ich nämlich mir auch vorstellen kann, dass sie in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo so das Lernen von Magie und so von Anfang an einen riesigen Stellenwert hatte und da ist halt Disziplin von ihr erwartet worden, sodass sie jetzt nicht draußen spielen war und das ist ein bisschen traurig für sie, weil ich glaube, dass sie quasi nie ihre Kindheit ausleben konnte.
Ja, und ich glaube auch, dass ihre Mutter wenig Zeit für sie hatte.
Total.
Also die damaligen Zeiten, ich meine, wir wissen gar nichts darüber, aber wir wissen ja nicht, welche Art Magie da herrschte. Ja. Also wie wurde kommuniziert, wie wurde gereist und so. Und dann hatte natürlich Rowena Kontakte über ganz Großbritannien und Irland verteilt. Die war dabei, eine Schule aufzubauen, sich auszutauschen. Ich glaube nicht, dass sie besonders viel Zeit investiert hat in ihr Familienleben, sondern dass es da immer eher um ihren eigenen Erfolg ging und weniger darum, was braucht meine Tochter eigentlich gerade.
Genau, wahrscheinlich war es so ein bisschen, dass sie ihre Tochter als Anhängsel betrachtet hat und Helena ja wahrscheinlich auch dass das einzige Gefühl ist, was sie so kennt.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Ravenclaws an sich auch nicht die ärmste Zaubererfamilie waren.
Mit sodass Sicherheit nicht.
Es vielleicht auch irgendwie so Leute gab, die sich um Helena gekümmert haben und diese Alltagsaufgaben, die man, also um Kinder muss man sich halt kümmern.
Wie so eine Kammerzofe.
Ja, also so. Wie so ein Kindermädchen quasi. Oder eins oder zwei oder Hauselfen, wenn es die ja. da schon in der Form gab, dass da immer irgendwie quasi jemand da war, aber alle nur ihre Mutter nicht.
Genau. Ich glaube auch tatsächlich, dass viel so über ihren Kopf hinweg entschieden
ja,
wurde. Also, dass sie auch Wünsche gar nicht erst so äußern durfte oder konnte. Na, außer vielleicht, ja, wobei materiell, was gab es denn damals schon, ne? Damals war ja eher so ein Tauschcharakter. Also wenn Rowena irgendwie durch Magie irgendwem helfen konnte, dann hat sie was dafür erhalten, aber nichts, was sie jetzt hätte für ihre Tochter ausgeben können, so wie es jetzt bei den Malfoys ist. Ne?
Ja, genau.
Ja, ich glaube einfach, dass Helena auch jetzt nie so ihren Willen durchsetzen konnte, weil das war keine Option, dass sie den überhaupt äußern konnte.
Ja.
Auf jeden Fall keine leichte Kindheit.
Auf keinen Fall. Mal wieder.
Ja. Und dann hat sie aber natürlich irgendwo das Glück, sage ich mal, dadurch, dass sie direkt an der Quelle sitzt, dass sie dann mit der Gründung Hogwarts auch die Schule selbst besuchen konnte, als einer der ersten Schülerinnen.
Genau. Sie wird dann auch sofort in das Haus Ravenclaw eingeteilt.
Logisch.
Hätte man sich auch gar nichts anderes vorstellen können.
Ich finde es auch richtig cool, weil sie wird ja dann von allen vier Gründern wahrscheinlich auch unterrichtet worden sein, ne?
Ja.
Das ist schon abgefahren.
Ja, und wir wissen ja nicht, ob die anderen Gründer Kinder hatten, vermutlich aber nicht so. Wobei, die Hufflepuffs, ja, auf jeden Fall spielen die auf jeden Fall keine Rolle. Wir wissen das von Helena. Und das ist ja schade, dass wir da nicht noch mehr Einblick bekommen haben aus den Augen von Hogwarts-Schülern aus der Zeit. Aber wir kennen ja eine aus der Zeit.
Ich stelle es mir aber auch sehr, sehr schwer vor, wenn deine Mutter deine Lehrerin ist.
Ja, total.
Gerade wenn eh schon die Erwartungen so hoch sind. Und wenn du dann etwas nicht so hinbekommst, wie deine Mutter es dir im Unterricht gezeigt hat, ja, dann ist natürlich das Geschrei groß.
Ich glaube, das ist immer doof, Lehrerkind zu sein. Und ich denke nicht, dass es da so Richtlinien gab von irgendwie Befangenheit, dass eben Helena nicht am Unterricht ihrer Mutter teilnehmen durfte. Von daher spielt das, glaube ich, keine Rolle und sie musste da durch. Ich würde aber behaupten, dass Helena eigentlich schon sehr intelligent ist und ich glaube, dass sie auch viel Vorwissen mitbringt nach Hogwarts.
Und auch Talent, denke ich.
Genau.
Also ich stelle mir sie schon als auch sehr begabt vor.
Ja, auf jeden Fall.
Aber natürlich auch, weil sie eben das Glück hatte, schon immer mit Magie und dem Lehren von Magie in Berührung zu sein. Also wir hatten das ja wahrscheinlich bei den Gründerfolgen irgendwie ja auch schon mal gesagt, dass das ja eine Zeit ist, wenn es halt keine Schulen gab, dann hatte man vielleicht das Glück, dass man irgendwie zum Dorfältesten gehen konnte und da ein bisschen was mitbekommen hat. Und ansonsten ja nur die Eltern weitertragen konnten, was sie eben wussten. Und das eben bei den wenigsten ja besonders viel war. Aber sie und ihre Mutter, also die Mutter, die hat es ja drauf wie sonst was.
Genau.
Und da wird sie natürlich schon viel mitbekommen haben. Das ist natürlich ein großer Vorteil, den sie hat. Aber ich glaube auch, dass Rowena ihr so immer das Gefühl gegeben hat, wir sind was Besonderes, du bist was Besonderes. Und dass daher ja auch ein bisschen so diese Arroganz und diese Selbstüberzeugung herrühren, die Helena ja auch hat.
Total. Für mich ist es auch so, dass sie Magie nicht aus Leidenschaft verwendet, so wie ihre Mutter das vielleicht macht, weil sie so wahnsinnig talentiert ist, sondern eher, weil ja auch der Druck so gut ist, so brillant zu sein wie ihre Mutter. Also ich glaube, dass bei Helena hat sie wahrscheinlich Glück, dass sie so viel Talent auch hat, weil ich glaube, es ist oft auch sehr erzwungen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass bei Helena nicht alles beim ersten Anlauf klappt, so wie bei Hermine zum Beispiel. Der geht ja auch alles total einfach, von der das meiste nicht alles. Aber was vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass Hermine zum Beispiel das super leidenschaftlich macht und so von sich heraus und aus Interesse und Neugier und weil sie das schaffen will und aus Ehrgeiz. Und können wir mir vorstellen, dass bei Helena das ein bisschen der Unterschied ist, dass es einfach so der Druck ist und ich muss das jetzt und eigentlich soll ich das ja auch. Und ich glaube, dass das einem, dass es sie auch ein Stück weit blockieren könnte, zu dem zu werden, was eigentlich in ihr schlummert. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie auch ein bisschen sich selbst im Weg steht, weil sie sich ja auch immer vergleicht. Sagt, oh, meine Mutter ist so toll und ich muss das auch und ich will das auch. Und die Frage ist, hat sie jemals, zu Lebzeiten vermutlich nicht, aber hat sie jemals diese Chance bekommen, darüber nachzudenken, was sie wirklich will? Also ich meine, jetzt ist sie ja nicht sehr alt geworden und mit 11, ich meine, wie krass reflektierst du da schon, ne?
Ja.
Aber so in ihrer Schulzeit hat sie da irgendwann mal die Chance gehabt, so drüber nachzudenken, ach, will ich das wirklich? Kann ich nicht einfach hier gut sein, tolle Noten bringen und dann ab dafür? Also es ist halt, sie schlägt da irgendwo einen komplett falschen Weg ein. Das muss ja irgendwann in der Schulzeit passiert sein. Sie hätte sich ja auch anders entscheiden können. Und dann wäre das vielleicht ein bisschen qualvoll gewesen, weil du es ja so aushalten musst, wenn deine Mutter die deine Lehrerin ist, wenn deine Mitschüler wissen, wer Rowena Ravenclaw ist, wer du bist, dass du dann da irgendwie mithalten willst. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass ihre Chancen nach Hogwarts doch auch sehr groß waren, erfolgreich zu werden in dem Teil der Magie, den sie sich selber aussucht. Man muss ja nicht so sein wie die Gründer, ne?
Ja, ich glaube, sie war vielleicht damals schon so ein bisschen verloren.
Wahrscheinlich.
Durch den Schatten ihrer Mutter selber gar nicht so genau wusste, wer sie eigentlich ist.
Ja, genau, wohin mit mir und was. Wahrscheinlich hat sie gedacht, ich muss das quasi so weiterleben, wie meine Mutter das gemacht hat.
Ja, oder es war schon so vorgeebnet.
Ja.
Und es war schon so klar, und dass Rowena eigentlich immer gesagt hat, du musst in meine Fußstapfen treten, du musst diese Schule weiterführen, du musst hier Lehrerin sein oder so. Und das war aber vielleicht so gar nicht das, was Helena wollte. Aber wir hatten es ja gerade schon gesagt, ihr eigener Wille hat eigentlich da nie eine große Rolle gespielt. Und deswegen war ihr eigentlich klar, wenn ich hier bleibe, muss ich das machen oder ich hau halt ab.
Ja, total. Ich habe mir noch überlegt, ob sie Freunde hatte, und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie einen festen Freundeskreis hatte, der war nicht sonderlich groß und auch nicht sonderlich liebevoll. Also ich glaube nicht, dass das so, dass sie so ein Girly Girl war wie Lavender zum Beispiel, das glaube ich gar nicht, sondern auch nicht so verträumt wie Luna, sondern eher so ein bisschen sehr kantig und nicht sehr einfühlsam. Also könnte mir vorstellen, dass sie mit so menschlichen Gefühlen von anderen erstmal ein bisschen überfordert gewesen ist. Ich habe mich dann gefragt, ob sie so an sozialen Aktivitäten teilgenommen hat, also wenn es da irgendwas gab. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie zu großen Events schon hingegangen ist, aber so zu kleineren Dingen, glaube ich, hat sie sich dann nicht wohlgefühlt mit vielen Menschen. Also ich glaube nicht, dass sie so die Aufmerksamkeit immer versucht hat, auf sich zu lenken, sondern so ein bisschen unterzugehen.
Ja, vor allem, weil du es ja auch gerade schon gesagt hattest, dass sie ja wahrscheinlich schon als Kind nicht so viel Kontakt zu anderen Gleichaltrigen hatte. Und da lernt man ja aber eigentlich auch so diese sozialen Umgangsformen. Und
ja, klar.
Ich glaube auch, dass ihr das gefehlt hat. Ja. Und wenn sie Freunde hatte, dann stelle ich mir das schon sehr eher oberflächlich vor, so ein bisschen wie so eine Zwecksgemeinschaft quasi.
Genau.
Also die waren halt einfach Freunde, weil sie Freunde brauchten, hatten.
Ja.
Und das war jetzt aber nichts Tiefgründiges. Also ich glaube nicht, dass sie mit jemandem über ihre Schwierigkeiten sprechen konnte.
Nee.
Ich glaube auch nicht, dass sie mit jemandem über die Beziehung zu ihrer Mutter sprechen konnte.
Ja.
Sondern das hat sie alles immer in sich hineingefressen, wenn sie es überhaupt denn selber so wahrgenommen hat. Vielleicht hat sie es ja auch selber komplett verdrängt und sich selber auch gar nicht so weit reflektiert.
Ja, ich habe mich noch gefragt, ob sie vertrauen kann, also ob sie überhaupt anderen Menschen vertraut. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie gar kein Vertrauen zu anderen fassen kann, weil wann lernt man Vertrauen? Naja, in der frühesten Kindheit. Und wenn sie nicht ihrer Mutter vertrauen konnte, ja, dann Prost Mahlzeit, wie soll das dann später werden? Fällt ja nicht vom Himmel.
Sie vertraut nur sich und ihren eigenen Fähigkeiten,
glaube ich.
Ich habe mich gefragt, ob sie den blutigen Baron, wir haben ihn ja liebevoll Bruno
getauft. Ja, ich habe sie auch hingeschrieben.
ob sie den schon in Hogwarts kennengelernt hat. Wir wissen es ja nicht so ganz genau, aber ich vermute schon.
Ja,
er war vielleicht ein paar Jahre älter. Damals war er auch noch nicht blutig, sondern einfach nur ein Baron. Beziehungsweise wir hatten es in seiner Folge gesagt, er muss eigentlich Baron auch erst nach seiner Schulzeit geworden sein, weil man wird nicht als Baron geboren. Naja, jedenfalls muss er irgendwie ein Schüler in Hogwarts gewesen sein und eben ein Slytherin. Und er verliebt sich ja in Helena.
Mhm.
Das beruht jedoch nicht so wirklich auf Gegenseitigkeit, weil Helena hat scheinbar keinerlei Interesse an ihm. Ich habe mir folgende Szenarien überlegt, warum.
Okay.
Also jetzt mal davon abgesehen, dass er ein jähzorniger,
komischer Typ ist.
Also sie fand ihn vielleicht auch einfach nicht attraktiv oder angemessen für sich.
Ja.
Also vielleicht hatte sie ja auch einfach sehr hohe Erwartungen oder Vorstellungen von einem Partner und die konnte Bruno einfach nicht erfüllen.
Ja.
Eine zweite Option, die finde ich sehr interessant und die würde vielleicht auch ihre so starke Abneigung erklären.
Mhm.
Weil ich glaube auch nicht, dass es damals so viele Hochzeiten aus Liebe gab, sondern dass das ja eigentlich immer so ein bisschen, ach hier, der ist doch ganz gut, nimm den mal, war.
Mhm.
Vor allem, wenn es sich dabei um jemanden eines Adelsstandes handelte.
Mhm.
Vielleicht hatte sie gar keine Vorliebe gegenüber Männern.
Ja.
Das war aber ja zu der damaligen Zeit natürlich etwas, was weder ihre Mutter noch viele andere Hexen und Zauberer oder allgemein Menschen verstanden hätten.
Ja.
Und deswegen könnte das auch nochmal unterstreichen, dass sie so sehr auf der Suche nach sich selbst war, weil sie eben auch das sich nicht so ganz erklären konnte.
Mhm.
Und für sie eigentlich nur klar war, ein Mann will ich eigentlich nicht.
Ja, okay. Das könnte natürlich auch sein. Warum nicht?
Ja, fände ich irgendwie plausibel, weil ich glaube auch, dass man zu der damaligen Zeit eigentlich nicht so wählerisch war.
Und konntest du ja vielleicht auch gar nicht sein.
Nee, und auch es ging ja auch nicht groß um Liebe. Was willst du denn machen, wenn in deinem näheren Umfeld keiner ist? Das war das Größte, was du machen konntest, war dich fortzupflanzen, um deine Familie zu vergrößern.
Ja.
Da hast du nicht gesagt, nee, du, ich warte noch auf den Richtigen. Da konntest du nicht mal eben tindern. So, du hast halt genommen, was du gekriegt hast.
Ja, Vermutlich war es so, ja.
Und ich vermute, dass der Baron ja aus einer Familie kam, die doch sehr angesehen war. Er hatte immerhin die Chance, nach Hogwarts zu gehen. Also grundsätzlich ist das ja keine schlechte Partie.
Und haben Barone nicht auch Geld?
Ja, vermutlich.
Und Land?
Ja, so Baron, also ein Baron ist ja jemand, der vom König eingezogen wurde, in den Krieg zu gehen.
Okay.
Aber wenn der König möchte, dass du für ihn in den Krieg ziehst, dass du ein Baron wirst, das will ja auch schon was heißen.
Und du kriegst ja auch Geld dafür, dass du in den Krieg ziehst.
Richtig. Und ich glaube auch, dass es Rowenas Wunsch gewesen wäre. Also ich glaube, dass Rowena so eine war, die gesagt hat, hier Tochter, ist ein Jutor, den behalten wir mal im Auge.
Ja, genau.
Und das ist natürlich aber wiederum etwas, was Helena dann gesagt hat, nee, wenn meine Mutter das will, will ich das nicht.
Ja, genau. Die hat immer schlechte Ideen.
Jedenfalls stürzt sie Bruno damit ja auf jeden Fall in einen großen Liebeskummer, weil offenbar hat er deutlich mehr empfunden für sie.
Ich glaube, wir hatten es Besessenheit genannt in seiner Folge. Ja. Es war jetzt keine normale Verliebtheit, es war too much.
Ja, es war auch so ein bisschen sehr besitzergreifend einfach. Ja,
genau.
Ja, wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass sie ja auch nach ihrer Schulkarriere sich nicht so ganz sicher ist, wohin ihr Weg sie führen soll. Und ich meine, sie hat es ja auch nicht leicht. Ich meine, Rowena hat irgendwie so diese magische Bildung komplett revolutioniert. Ja, die ist ja wirklich eine Berühmtheit. Es ist natürlich schwer, in diese Fußstapfen zu treten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Helena mit diesen Erwartungen an sie selbst überfordert ist. Und sie ist demnach aber auch neidisch auf ihre Mutter, weil sie ja vielleicht weiß, all das, was ihre Mutter erreicht hat, kann sie nicht toppen.
Ja.
Aber diese Erwartung liegt wahrscheinlich auf ihr. Der Druck kommt von außen, aber der kommt wahrscheinlich auch von innen, dass sie so das Gefühl hat, sie muss besser sein noch als ihre Mutter.
Mhm.
Sie muss das noch toppen können. Aber wie willst du das toppen? Das ist ja unmöglich. Weil ihre Mutter ja dieses Diadem erstellt hat, hat sie das erstellt?
Oder geschenkt verzaubert. Bekommen oder verzaubert, verhext.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ja, das Diadem soll ja den Besitzer oder den Tragenden noch schlauer machen.
Mhm.
Das ist anscheinend der wertvollste Besitz der Familie Ravenclaw. Und vielleicht hat Helena ja das Gefühl, dass dieses Diadem ausschlaggebend für eben den wahnsinnig tollen Verstand ihrer Mutter ist.
Ja.
Und deswegen möchte sie es vielleicht selber haben, weil sie denkt, wenn sie das Diadem besitzt, hat sie ähnlich tolle Ideen
wie ihre Mutter
und Möglichkeiten wie ihre Mutter.
Ja, aber das finde ich ist ganz schön kleinsinnig. Dieses Wort gibt es nicht, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber es ist nicht sehr schlau von ihr überlegt, weil ich, also ist ja, hätte es ihr nicht anders schon auffallen müssen, wenn die Weisheit und die Brillanz ihrer Mutter nur an einem Gegenstand hängen würde. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig und trägt Rowena das dauerhaft, sodass sie vielleicht, also
kann
eben,
ich mir nicht vorstellen.
Das heißt, reicht es, dass es im Besitz ist, aber dann müsste sie ja auch darüber nachdenken, wenn man es stiehlt, ist man ja nicht der rechtmäßige Besitzer, würde dann die Hexerei oder das, was also diese Weisheit, die durch das Diadem verliehen wird, dann auch auf sie übertragen werden. Also ich finde, sie hat sich das nicht sehr gut überlegt. Sie hat nicht sich Gedanken darüber gemacht, wie funktioniert das alles. Und diese spontane Aktion, ich denke nicht, dass sie da sehr lange drüber nachgedacht hat, sondern auch ihre Flucht ist doch alles sehr, sehr spontan und nicht so überlegt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich für die Zukunft dann damit keine Gedanken gemacht hat, als sie dann das Diadem tatsächlich stiehlt von ihrer Mutter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das gar nicht so schwierig gewesen ist für Helena selber.
Nein.
Ich denke, dass sie sich das, also ich stelle mir das immer so vor, das war irgendwo, sie wusste wo und sie hat es mitgenommen. Also ich glaube nicht, dass das so eine krasse Nacht- und Nebelaktion war.
Nein, erstens glaube ich auch, also ich meine, sie wird das schon irgendwo geschützt haben. Einfach,
ja, aber nicht vor Helena.
Wenn Fremder das nimmt.
Genau.
Nein, nicht vor Helena. Helena wird wissen, wo es ist.
Genau.
Sie wird auch wissen, wie man drankommt.
Ja.
Ich glaube auch, oder ich vermute jetzt einfach mal, dass Rowena jetzt nicht direkt gecheckt hat, dass das weg ist.
Nee, das denke ich auch nicht.
Ich glaube, Helena, das war so eine leichtsinnige Aktion, weil sie wahrscheinlich gedacht hat, ich möchte nicht hier in Hogwarts bleiben, weil ich nicht das werden möchte, was meine Mutter ist. Ja? Ich muss irgendwas Tolleres machen. Ich muss ich selbst sein. Wenn ich hier bleibe, ist mein Weg geebnet. Deswegen hatte sie ja den Entschluss gefasst, vermute ich jetzt, abzuhauen, ein neues Leben irgendwo anders anzufangen oder erstmal sich selber zu finden, irgendwas Tolles zu schaffen, zu kreieren, was sie vielleicht näher an ihre Mutter ranbringt, im Ansehen her. Und weil sie dachte, naja gut, für das Diadem könnte mir dabei helfen, nimmt sie es mit.
Ja.
Also ich glaube, der ursprüngliche Gedanke war, ich muss hier weg und nicht, ich muss weg, weil ich das Diadem habe. Sondern das Diadem war dann nur noch so ein Goodie, was sie einfach mal mitgenommen hat.
Okay.
Für Rowena hingegen sieht es natürlich aber so aus, sie stiehlt mir das Diadem und ist deswegen geflohen.
Ja, okay.
Ich glaube aber, dass sie eher vor ihrem Leben geflohen ist, das Diadem mitgenommen hat, um eben so erfolgreich zu werden wie ihre Mutter.
Okay.
Vielleicht hatte sie ja dann auch irgendwann geplant, naja, ich beweise es meiner Mutter jetzt, wie toll ich bin und dass ich besser bin als sie und dann komme ich zurück, so, um ihr zu zeigen, guck, ich habe es geschafft. In ihrem jugendlichen Leichtsinn.
Genau. Es war keine sehr besondere Aktion. Mit oder ohne Diadem wäre es, glaube ich, schiefgegangen.
Ja.
Das Diadem hat dem Ganzen nur noch die Kirsche aufgesetzt.
Genau. Weißt du, was ich ganz merkwürdig aber finde an der ganzen Aktion?
Ja.
Ist, dass ja Rowena nie zugegeben hat, dass ihr das Diadem gestohlen wurde. Also ich glaube, wie gesagt, dass sie es am Anfang vielleicht noch nicht so gecheckt hat.
Ja.
Und ich glaube auch, dass sie nicht zugeben will, dass es mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun haben muss.
Mhm.
Also sie will es sich selber nicht zugeben, aber sie will es ja auch nicht vor anderen zugeben, weil es ja vielleicht auch ihrem Ruf schaden würde, wenn ihre eigene Tochter sie bestiehlt.
Ja, klar. Ja?
Vor allem ihr, also dieses Artefakt, was ja für sie steht wegen Intelligenz, wegen der Brillanz und so. Aber das ist alles schon sehr traurig, weil ich mir so denke, also sie spielt ja auch ihren engsten Vertrauten ja auch was vor, ne? Also sie ist ja ihren Freunden, den anderen Gründern ja auch nicht ehrlich gegenüber. Und das verschweigt sie ja bis zu ihrem Tod. Und sie behauptet ja immer, sie hätte es noch. Also das ist ja auch ganz komisch.
Ja, also es ist keine gesunde Beziehung auf jeden Fall zwischen Mutter und Tochter. Und es ist insofern ja schon nicht gesund, weil Rowena schickt ihr dann Bruno, weil sie krank wird und nicht selber gehen kann.
Und ich vermute auch, dass das damit zu tun hat, dass sie nämlich das alles immer in sich hineinfrisst und dass sie mit niemandem über diesen Betrug der Tochter sprechen kann. Und deswegen wird sie ja vielleicht auch so krank. Also das Ganze frisst sie so ein bisschen von innen auf. Wir wissen ja auch nicht, was für eine Krankheit sie hat, ne?
Nicht Drachenpocken, weil das wäre bestimmt erwähnt worden.
Ja, genau.
Ich glaube nicht, dass sie sehr alt ist. Aber früher ist man auch nicht sehr alt geworden. Früher gab es aber sicherlich auch so Krankheiten. Also sie hätte sich ja auch sowas einfangen können. Auch die Gründer waren ja nicht über Supermenschen. Ja, die haben auch normale Körper gehabt. Und es ist auch nicht alles zu heilen. Und vielleicht, also Rowena wird keine sehr nette Person gewesen sein und auch keine sehr, ich glaube, die war schon auch psychisch wahrscheinlich nicht ganz normal, weil solche ganz, das ist ja wahrscheinlich auch so, die Ravenclaws sind ja oftmals auch ein bisschen schräg drauf und Rowena war vielleicht die, die am schrägsten drauf war. Und wenn du nicht so einen gesunden Verstand hast die ganze Zeit, dann ist dein Körper vielleicht auch anfälliger. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie auch einfach nur Pech gehabt und ist krank geworden. Kann ja auch sein. Also, also da kann man ja auch mal locker sein, weil das passiert ja auch. Und ist ja auch okay.
Ja.
Was ich allerdings ein bisschen schwierig finde, ist, dass sie dann Bruno schickt.
Mhm.
Weil das bedeutet ja, dass sie ihre Tochter wirklich 0,000 kennt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Helena das durchaus hätte ihrer Mutter mitgeteilt, dass sie ein bisschen genervt ist von Bruno, der ja von Heirat spricht und von mit dieser Besessenheit zu Helena. Hätte sie da ihrer Tochter mal zugehört, hätte ich mir vorstellen können, dass das eine Information wäre, die sie mitbekommen hätte. Aber hat sie leider nicht.
Ja, im Zweifel hat sie es ja sogar noch angeregt und wollte die beiden ja sogar noch verkuppeln. Das ist ja auch
ja,
so ein bisschen
das ist ja noch schlimmer.
Genau.
Das ist ja noch viel schlimmer. So im Sinne von so als Notnagel, nimm mal den Bruno, der nimmt meine Tochter, damit wenn ich jetzt hier gleich sterbe, dann ist die nicht alleine, sondern unter der Haube. Aber das finde ich auch ein bisschen schwierig.
Ich meine, ich kann den Wunsch schon verstehen. Ja, sie ist jetzt ja anscheinend so sterbenskrank, dass sie weiß, okay, ich muss jetzt meine Tochter irgendwie noch einmal sehen. Wir wissen ja auch nicht, warum. Will sie sich versöhnen? Will sie ihr Diadem wiederhaben? Will sie ihre Tochter verantwortlich machen für ihren Tod? Ich meine, sie ist vielleicht ja auch nicht ein einfacher Mensch. Vielleicht will sie ja auch ihrer Tochter sagen, du hast mich so krank gemacht.
Ja.
Du bist schuld. Ja, wissen wir ja nicht.
Ja, also ich romantisiere das immer gerne und denke, dass sie ihre Tochter noch einmal sehen will, um ihr
zum
zu sagen,
Versöhnen,
dass sie
ne?
sie eigentlich liebt. Also das ist so in meinem Kopf. Das wäre am schönsten, ja.
Ja, das wäre auch meine Wunschvorstellung. der Gedanke, der wäre ja noch ganz schön, aber der Weg dazu ist natürlich völlig falsch. Also, dass man da dann Bruno auswählt, ist natürlich eine Vollkatastrophe. Total. Weil der ist ja null empathisch, der ist jähzornig und der ist auch noch besessen von Helena. Also, das ist die schlechteste Wahl. Da hättest du lieber irgendeinen Boten schicken können, total, der nichts mit Helena zu tun hat, der hätte es besser gemacht.
Hätte die auch nicht einen ihrer besten Freunde, außer Slithy vielleicht, aber hätte ja nicht auch Helga oder Griffy mal gehen können?
Ja gut, vielleicht sind die noch zu busy, aber hätte sie nicht eine von diesen Nannies schicken können, die sie ja vielleicht hatte?
Ja, aber wir wissen jetzt auch nicht von einer extrem beschwerlichen Reise, die Bruno hatte, um Helena zu finden.
Ja eben, das wundert mich nämlich dann als nächstes, weil offenbar versteckt sich Helena ja im albanischen Wald, das genau ist ja unser Lieblingsort.
Ja.
Sie versucht sich vor ihm zu verstecken, sie versucht ja auch vor ihm nochmal aktiv zu fliehen und eigentlich hatten wir ja gesagt, ist sie ja doch recht talentiert.
Ja.
Ich meine, Bruno bestimmt auch. Ja, der war ja auch auf Hogwarts. Der wird ja auch nicht vielleicht die dümmste Kerze auf der Torte sein.
Nee, auf keinen Fall. Ist nicht Crab oder Goyle.
Nee, aber dennoch wundert es mich dann doch, dass es er so schnell schafft, sie zu finden. Hat Rowena nie versucht, vorher mal Helena zu finden?
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Ja, also das finde ich jetzt irgendwie doch ein bisschen komisch.
Also genau, weil ich hätte mir vorstellen können, in dieser... Also wir bekommen ja gerade die Geschichte vom albanischen Wald bis zur Gegenwart mehr oder weniger, bekommen wir ja relativ gut erzählt von Helena. Und ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus, wenn es erwähnenswert gewesen wäre, sie zu finden, mit großen Mühen verbunden gewesen wäre, hätten wir es bestimmt mitbekommen. Aber ich glaube, der ist dahin marschiert, hatte eine Idee und schwupps hat er sie gefunden. Und dann gibt es nicht mal ein cooles Zaubererduell. Und nix. Sie liefert sich okay, quasi selber aus.
Ja, warte mal. Ich meine, sie ist ja jetzt auch ein bisschen verwöhnt vielleicht. Dann hat sie sich da irgendwo einquartiert und wahrscheinlich im Zweifel noch irgendwo rumerzählt, dass sie ja auch noch hier die Tochter der berühmten Ravenclaw ist. Ich weiß es nicht, keine ja, Ahnung.
Vielleicht.
Dann gehen da natürlich Gerüchte um, weil ich meine, das klingt ja jetzt so, als hätte sie sich da irgendwo im Wald versteckt und hätte da so ein Eremitenleben geführt. Das scheint mir aber nicht so, weil wie ja, random kann es sein, dass der Baron da hingeht und sagt, ah, der dritte Baum von links, dahinter hat sie sich bestimmt versteckt. Also es wäre jetzt ein bisschen sehr leicht gewesen. Es gibt ja jetzt auch meines Wissens nicht irgendeinen Zauberspruch, dass du sagen kannst, Accio Helena und dann ja, steht genau, sie vor dir. Ja. Also er muss ja schon genau gewusst haben, wo er sie findet.
Ja,
und das kann auch ja nur durch irgendwelche Gerüchte, durch irgendein Geflüster ja,
wahrscheinlich
entstanden sein. Ja, auf jeden Fall schafft sie es ja noch, irgendwie das Diadem in einem hohlen Baum zu verstecken. Auch das finde ich so super random. Aber sie hat ja offenbar noch die Hoffnung, dass sie sich gegen den Baron durchsetzen kann, um das Diadem dann wieder an sich zu nehmen.
Ja.
Also sie hat es ja extra versteckt, damit sie es behalten kann.
Ja, aber das funktioniert ja leider nicht, weil nee, Bruno ja in blinde Raserei fällt. Ja, getrieben von seiner Besessenheit, ersticht er Helena dann.
Ja, weil sie nicht mitkommen will, ne?
Ja, klar. Weil sie sagt natürlich, sagt sie nein.
Sie gibt ihm ja aber wahrscheinlich auch ein doppeltes Nein, weil einmal sagt sie nein, ich will nicht mit zu meiner Mutter und einmal nein, ich will auch nichts von dir. Also ja, es ist ja wahrscheinlich dann nochmal der Korb, den er hier bekommt. Ne?
Ja, wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall sehr schwierig für ihn und wir haben das ja auch schon oft genug kritisiert in seiner Folge. Hört da gerne rein. Ich finde es auch interessant, also konnte sie sich gar nicht wehren? Also wie konnte er überhaupt so nahe kommen? Also ich finde es irgendwie, ich finde es so sonderbar.
Vermutlich, also wissen wir, wie sie gestorben ist? Vielleicht hat sie ihm den Rücken zugedreht, weil sie dachte, die Unterhaltung hat sich hiermit erledigt.
Sie rennt weg und er ist ja, einfach schneller und längere Schritte.
Ja, ich habe mich dann jetzt gerade noch mal eben gefragt, also ich bin jetzt irgendwie immer davon ausgegangen, dass sie direkt zu ihm gesagt hat, so nein, ich komme nicht mit.
Ja.
Weil sie nicht zu ihrer Mutter wollte. Vielleicht wollte sie ja aber auch nur nicht mit, weil es hieß, sie müsste ihn heiraten.
Na, okay.
Vielleicht wäre sie aus anderen Gründen sonst ja, bereit gewesen, zu ihrer Mutter zurückzukehren. Und hat es nur nicht gemacht, weil es eben mit dem Baron in Verbindung stand.
Ja, oder ihre Idee war, ich schicke den Baron weg und komme dann, ohne das Diadem natürlich, nochmal nach Hause. Weil sie wird ja, also könnt mir vorstellen, dass der Baron tatsächlich sich überlegt hat, wie überrede ich sie jetzt und hat bestimmt auch erzählt, dass ihre Mutter nicht gesund ist. Das wird ja eine Art Druckmittel für ihn gewesen sein. So, das heißt, hat er ihr erzählt, sie hat trotzdem gesagt, nein, wenn das mit Heirat, aber da spielt vielleicht Heirat und also eine potenzielle Heirat oder auch nicht gar keine Rolle, weil sie vielleicht so oder so einfach auch nur mit Bruno nicht mitgehen wollte. Sodass ja, sie dann vielleicht insgeheim geplant hatte, ja okay, ich serviere den jetzt hier nochmal ein letztes Mal ab ich bleib noch ein bisschen und ich reise dann alleine zu meiner Mutter. Das kann die ja auch. Also die ist ja, kann sich ja frei bewegen. Die braucht ja gar nicht Geleitschutz von Bruno, weil sie ist ja auch alleine in den Wald gekommen. Und dann wird sie ja wahrscheinlich auch ohne Bruno da wieder rauskommen. Nee, ist ja nicht der einzige Mann, der sie retten kann. So, das hätte ja auch eine Option für sie sein können.
Also das ist jetzt mal wieder ein großer Spekulatius, wir wissen es nicht so genau.
Gar nicht.
Aber wenn sie jetzt tatsächlich auch gesagt hat, so nein, ich will nicht zurück zu meiner Mutter, dann habe ich mich gefragt, warum? Also ich meine, schämt sie sich, dass sie die Mutter bestohlen hat? Ich glaube nicht, weil sie ja das Diadem sogar noch versteckt.
Ja,
und
genau.
Vielleicht wusste sie ja vorher nicht, dass ihre Mutter so krank ist. Das ist ja vielleicht etwas, was der Baron ihr jetzt in dem Moment
genau.
erst erzählt.
Denke ich auch.
Vielleicht beschämt sie aber das, dass sie ja ihre Mutter offenbar so krank gemacht hat.
Mhm.
Vielleicht möchte sie ihre Mutter aber auch einfach nicht gebrechlich sehen, weil die Mutter in ihren Augen immer so die krasse Frau war und sie das jetzt vielleicht nicht erträgt, zu wissen, dass sie im Sterben liegt.
Ja.
Oder vielleicht glaubt sie dem Baron auch nicht, habe ich mir nämlich dann noch gedacht. Vielleicht
ja, klar,
denkt sie ja in dem Moment, im ersten Moment erstmal, der erzählt mir das nur, damit ich zurückkomme, um ihn zu heiraten.
Ja, ja klar.
Das ist eine Intrige. Das würde man dem Baron ja vielleicht auch zutrauen. Ne?
Ja, das bestimmt. Der greift ja zu allen Mitteln, wie wir bemerken.
Ja.
Genau. Also, ja, das finde ich gar nicht so unplausibel, ehrlich gesagt, ja.
Gibt verschiedene Spekulatius-Stücke auf jeden Fall.
Ja. Interesting.
Ja, jedenfalls ersticht er sich ja dann auch noch selbst, nachdem er Helena umbringt.
Ja.
Aber das ist ja noch nicht das endgültige Ende, denn Helena jedenfalls hat ja offenbar noch lose Enden in der lebenden Welt, denn sonst wäre sie nicht als Geist zurückgekehrt. Vielleicht bereut sie es ja vielleicht dann doch, sich nicht von ihrer Mutter verabschiedet zu haben. Oder sie hat halt auch immer noch dieses Gefühl in sich, noch nicht das erreicht zu haben, was sie sich für ihr Leben vorgenommen hat.
Ja, klar. Finde ich nicht so abwegig.
Also jetzt stell dir mal vor, sie hat wirklich dem Baron nicht geglaubt, ne, dass ihre Mutter wirklich so krank ist.
Ja.
Und dann, als sie selbst stirbt, bemerkt sie, jetzt kann ich mich von meiner Mutter so oder so nicht mehr verabschieden.
Ja.
Das ist ja auch irgendwie echt schrecklich, oder? Dann würde ich auch als Geist zurückkommen wahrscheinlich.
Ja, aber ich finde, der Preis ist auch sehr hoch, denn da wartet ja die Ewigkeit, wie wir wissen.
Das ist eine krasse Entscheidung, vor allem wenn man die Konsequenzen kennt und das wird sie kennen. Aber ich meine, Bruno hat sich ja auch dafür entschieden, ein Geist zu werden, weil er sich für seine Sünden auch damit irgendwie bestrafen wollte. Und vielleicht war es bei Helena ja auch so.
Ja,
weil sie hat ihre Mutter bestohlen, sie hat ihre Mutter krank gemacht und sie hat sich geweigert, sich von ihrer Mutter zu verabschieden. Vielleicht sind das diese Sünden, für die sie sich eben dann auch bestrafen möchte.
Das könnte natürlich sein.
Aber ich meine, es ist ja auch irgendwo spannend. Die beiden kehren ja dann nach Hogwarts zurück, scheinen ja aber sonst irgendwie auch natürlich keinen Kontakt zu haben. Warum auch? Also als Helena wäre ich auch zu Recht noch ein bisschen sauer auf Bruno. Ja, ich meine, das ist ja jetzt nichts, was man so leichtfertig mal verzeiht.
Nee.
Aber die Geschichte der beiden Tode, die ist ja ziemlich unbekannt. Also nicht mal Nick weiß ja, dass der Baron Helena umgebracht hat.
Also, ja.
Scheint ja wie ein Geheimnis zu sein in Hogwarts. Also ist ja nichts, womit hausiert wird.
Vielleicht wissen das tatsächlich hauptsächlich nur die beiden. Also ich glaube, für Helena ist es auf jeden Fall beschissener als für Bruno, dass er auch da ist.
Mhm.
Weil, wie kacke ist es, wenn sie jetzt laut deiner Theorie zurückgekehrt ist, um sich selbst zu bestrafen, aber wie kacke ist es dann, mit dem Typ zusammenleben zu müssen, die Ewigkeit in einem Schloss gefangen, der dein Mörder ist.
Ja, stell dir vor, sie denkt sich so, weil so, ich stelle es mir mal so ein bisschen vor, jeder steht dann irgendwie vor einem Tor und sagt so, entweder du kannst als Geist zurückkehren oder halt nicht.
Ja.
Und sie entscheidet sich dann dafür, weil sie sagt, vielleicht muss ich mich doch nochmal von meiner Mutter verabschieden. Zumindest kann ich es dann als Geist machen oder so.
Ja,
oder
genau.
Ich will mich bestrafen für meine Sünden und so. Und sie entscheidet sich dann dafür, als Geist zurückzukommen, kommt zurück und sieht, fuck, Bruno hat die gleiche Entscheidung getroffen.
Ja, das ist richtig kacke. Ja,
dann bereust du es doch erst recht, dann denkst du dir so, nein, wäre ich mal lieber tot.
Ja, genau. Und bei ihm ist ja noch das Problem, dass seine Gewänder komplett blutverschmiert sind, was ja auch noch ein ewiges Symbol quasi dafür ist, dass sie auf so tragische Weise gestorben ist.
Ja, ich meine, das ist ihr Blut und seins.
Ja, und auch seins,
aber trotzdem,
hat sich ja auch entschlossen. Das ist natürlich total eklig. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie auch am Anfang super wütend auch auf ihn war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie als Geist da angekommen ist und schwebt da so melancholisch durch die Gegend. Also I doubt it. Könnt ihr mir vorstellen, dass am Anfang ihr Temperament als Geist durchaus ein bisschen höher war und dass sie dann auch wütend auf ihn war. Was mich bei dieser Geistersache bei Helena so ein bisschen verrückt macht, ist ja auch so ein bisschen dieser Gegensatz, dass sie ja geflohen ist mit dem Diadem, um frei zu sein und ist jetzt gefangen im Schloss in der Ewigkeit. Also ihr ganzer Plan ist komplett schiefgelaufen. Also falls das jemals ein richtiger Klasseplan war, den sie sich so auch ausgedacht hat. Aber es ist, also im Prinzip hat sie nichts.
Ein reiner Fail.
Ja, genau. Also es ist nichts mehr davon übrig, was sie sich vielleicht für sich erträumt hat.
Ja, ich habe mich dann noch gefragt, und das ist natürlich jetzt auch eine ganz dramatische, traurige Frage, hat sie es noch geschafft, sich als Geist von ihrer Mutter zu verabschieden? Also zumindest ist sie nochmal an ihr Sterbebett zurückgegangen. Rowena ist kein Geist. Jetzt stell dir mal vor, die kommt als Geist zurück nach Hogwarts und die Mutter ist tot.
Ja.
Dann hat sich das Ganze ja nicht mal gelohnt.
Ja, ehrlich gesagt ist das aber für mich der einzige Ausgang. Ich glaube nicht, dass sie ihre Mutter nochmal gesehen hat lebend.
Ja, das würde nämlich auch erklären, warum sie nämlich nicht in ihre Wut verfällt. Weil dann wäre sie, und so würde ich sie nämlich eigentlich einschätzen, so eine keifende Geistlady, die immer nur hinter dem Baron hinterher schwirrt und den beleidigt und den fertig macht. Ist sie ja aber nicht. Und ich vermute, dass das der Grund ist, weil sie eben so in ihrem Klagen und in ihrer Reue und in ihrer Trauer gefangen ist, weil sie eben ihre Mutter sozusagen verpasst hat und nicht mal mehr dieses eine Gespräch noch mit ihr führen konnte. Und das ist natürlich auch auf der einen Seite sehr, sehr traurig. Ne?
Sie hat keinen Abschluss gefunden.
Ja, genau. Und das war ja eigentlich ihr Sinn, warum sie zurückkommen wollte. Oder sehe ich jetzt mal als einen ihrer Gründe.
Ja, genau. Also mit ihrer Flucht hat sie quasi das Band zu ihrer Mutter gekappt für immer.
Ja.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Es ist ja so, obwohl Bruno ja ihr Mörder ist, also wir erleben sie ja niemals feindselig und sie benimmt sich ja auch nie feindselig Bruno gegenüber. Meinst du, die hatten mal ein klärendes Gespräch? Ich weiß zwar nicht, wie man das klärt. Oder gehen die sich einfach nur seit 1000 Jahren aus dem Weg und ignorieren sich?
Ich glaube, das hat was mit dieser Depression zu tun, die sie da vielleicht hat. Also sie ist so sehr in ihrer Trauer gefangen, dass sie sich eben nicht mehr von ihrer Mutter verabschieden konnte, dass sie keine Kraft hat, sauer zu sein, sondern sie ist einfach nur frustriert, traurig, depressiv.
Ja.
Ja, und ich glaube auch, dass dieses Verhalten von ihr und dieser Frust und diese Trauer, die zeigt sich ja auch eben darin, dass sie sehr still und zurückgezogen ist und sie eben wenig mit Schülerinnen und Schülern auch spricht. Und ich glaube ja auch, dass sie die wenigsten überhaupt erfahren, wer sie überhaupt in ihrem Leben war.
Genau.
Weil sie darüber einfach auch nicht spricht. Vermutlich, weil sie sich schämt, weil sie auch keine Kraft darüber hat, weil sie vielleicht ja auch nicht darüber nachdenken will, über ihre Mutter, über ihr Leben, über die Fehlentscheidungen, die sie vielleicht getroffen hat.
Naja, gut, und sie wird ja auch nicht Helena Ravenclaw genannt, sondern die Graue Dame.
Genau.
Sie ist so bekannt und so wird auch über den Hausgeist von Ravenclaw gesprochen. Und wie ich ja eingangs schon gesagt hatte, wird es bestimmt den einen oder anderen Schüler geben, der sie nie gesehen hat während seiner Schulzeit. Ja. Weil sie sich eben auch diesen ganzen Versammlungen entzieht, sie auch bei wahrscheinlich so Geisterveranstaltungen eigentlich nicht dabei ist, sondern sie ist alleine in ihrem Turm.
Ja, oder halt immer sehr still ist und sich halt nicht äußert und keine Meinung zu nichts hat.
Ja, ich glaube, dass die Ewigkeit zum Beispiel für Nick wahrscheinlich wesentlich spannender ist als für Helena.
Das ist, auf jeden Fall. Ja, es ist ja auch irgendwie dadurch so, dass sie halt eben so still und zurückgezogen ist, dass sich wahrscheinlich auch einfach wenig für sie interessiert wird. Bei einem Nick, der dann mal seinen Kopf zeigt und seinen Hals da abzieht, das ist natürlich interessant. Dann wollen alle wissen, was passiert und so.
Ja,
das fragt wahrscheinlich niemand die Graue Dame, weil dazu ist sie einfach zu distanziert. Bis da dieser eine besondere Schüler kommt, der sehr viel Interesse an ihr und ihrer Geschichte zeigt.
Ja, es ist Voldemort. Aber da war noch Tom Riddle. Das war ja, nachdem Voldemort mit der Schule fertig ist. Da hat er bei Boggin & Burks gearbeitet und hat angefangen, die Horcruxe zu erschaffen. Und er erschafft ja nur Horcruxe mit besonderen Bedeutungen.
Aber ich glaube, er knüpft den Kontakt schon, bevor er fertig ist. Da hat er zwar noch nicht die Horcruxe erschaffen, aber er hat den Plan schon.
Ja.
Das hat er ja von Slughorn schon erfahren. Und ich glaube, er hat da jetzt schon sich in den Kopf gesetzt, er möchte diese
kennenlernen.
Gründerartefakte sammeln und muss natürlich dadurch an die Connection kommen.
Aber ist ja krass. Also ich meine, dass Tom Lüll intelligent ist, ist natürlich schlau, aber jetzt komm erst mal auf die Idee,
ja,
den Hausgeist von Ravenclaw zu suchen, von dem du eventuell glaubst, dass er mehr über das Diadem wissen könnte. Dann bist du nicht mal Ravenclaw-Schüler, sondern bist einfach Tom Riddle und du bist einfach super cool.
Also ich meine, er ist natürlich geschickt.
Ja, klar.
Und dass er jetzt die verschwiegene Helena da irgendwie umschmeichelt und so, das traue ich ihm ja auch alles zu. Ich finde es nur verrückt, woher weiß er denn, dass sie die Tochter ist?
Ja, genau.
Vielleicht hat er das ja durch Zufall erfahren. Vielleicht dachte er sich so, ja komm, so ein Geist von Ravenclaw, vielleicht hat die ja schon mal was von dem verschollenen Diadem gehört. Ja. Er fragt die auf Teufel komm raus und dann stellt sich erst heraus, oh, das ist die Tochter. Und dann hat er natürlich den ultimativen Jackpot geknackt. Das kann natürlich auch sein.
Wahrscheinlich ist das
also auch das Glückstreffer.
Ja, genau. Weil wenn das wird auch kaum einer, also sie redet doch mit niemandem. Das ist nirgendwo, nee, es gibt kein Register Geister und dann steht da Helena.
Also es muss schon echt auch eine Leistung gewesen sein, wie er sie zum Reden gebracht hat. Weil sie scheint ihm ja auch wirklich zu vertrauen. Und das, obwohl er ja auch noch ein Slytherin ist. Und sie hat mit Slytherins jetzt nicht die beste Erfahrung gemacht.
Würde ich auch behaupten, ja. Ist interessant. Aber wir wissen ja, dass er sehr manipulativ ist und auch charmant sein kann. Ja, ja. Ich meine, vielleicht hat Tom Riddle auch alles, was sie sich von einem Mann wünscht, weil wir wissen, dass sie zu Lebzeiten nie die große Liebe gefunden hat. Vielleicht, das entspricht jetzt nicht deiner Theorie, aber vielleicht fand sie ihn, ich meine, auch Geister haben ja Gedanken, vielleicht fand sie ihn auch einfach total attraktiv und vielleicht hat sie auch einen kleinen Crush auf ihn gehabt, kann ja sein. Ja. Und dann dachte sie sich, nee, also wenn der so, das ist so ein Netter. Und jetzt ist natürlich, hat sie auch nur den Vergleich zu dem Baron und ja. Tom Riddle war ja jetzt was, der wollte ja was von ihr. Das heißt, der war ja ganz anders. Der war, hat sie bestimmt mit Schmeicheleien überflutet. Genau. Und der wusste, das wissen wir von Voldemort und auch als er noch Tom Riddle war, der wusste immer, was er sagen muss. Also charismatisch ist er ja auf jeden Fall.
Mhm.
Und der hat es einfach geschafft, sie um den Finger zu wickeln. Und ich glaube, dass es, sobald er einmal einen Fuß in der Tür hatte bei Helena, war es auch gar nicht mehr schwer, weil diese Art von Aufmerksamkeit, die Tom ihr gegeben hat, das hat die ja von noch nie jemandem bekommen. Weil er wird ja, genau, also der wird ja ihre Schwächen ziemlich schnell rausgefunden haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er da ein gutes Gespür hat. Und hat sie genau da getroffen, wo sie am verwundbarsten ist. Und dann hat sie sich einmal geöffnet.
Das ist so krass, ne?
In ihrem Leben wahrscheinlich das erste Mal. Die wird ja vorher
noch nie darüber gesprochen haben. Ja, voll krass.
Nicht mal nur in ihrem Geisterleben, sondern auch davor.
Genau.
Vielleicht war sie das erste Mal, dachte sie, oh Mann, ey, jetzt hab ich's gefunden.
Krass, ne?
Und vielleicht hat sie deshalb auch, vielleicht war sie da auch echt so ein bisschen in einem Film, dass sie überhaupt nicht gemerkt hat, dass sie ein Geist ist und er ein Mensch und dieses Diadem. Und vielleicht dachte sie ja auch, wenn sie
ihm das verraten. Sie hat sich zum ersten Mal verstanden gefühlt.
Ja, und vielleicht dachte sie auch, Wahnsinn, der ist so toll, der Mann, klar kriegt er das Diadem. Vielleicht wollte sie das auch für ihn. Vielleicht, ne, dass sie sich dachte, ach Mann, ey, der ist so toll. Wenn ein Mensch auf dieser Erde dieses Diadem besitzen sollte, dann er.
Ja, vielleicht hat er ihr auch vorgegaukelt, ja, ich bringe das zurück hierhin, wo es hingehört und so.
Ja.
Also er kann ja sonst was erzählt haben.
Ja,
ne?
Klar. Kann, also, ja, das ist alles möglich.
Ich finde es aber auch irgendwie witzig, dass sie so eine genaue Beschreibung noch von diesem hohlen Baum hat, dass er es findet.
Ja.
Oder sie hat es vielleicht ja auch nicht mehr geschafft, magisch zu schützen und er konnte wirklich einfach in den Wald treten und sagen, Accio Diadem und es kam her.
Aber dann ist es ja wirklich glücklich, dass da noch nie was abgeholzt worden ist und irgendein Bauer sich dachte, in 1000 Jahren, ich muss mal hier den Baum fällen, weil ich muss hier mal mein Feld vergrößern.
Ja, das stimmt. Natürlich. Ach, der albanische Wald, der ist einfach seit so vielen Jahren unangetastet.
Ja, das ist der beste Wald der Erde.
Ja.
Da passieren nicht so gute Sachen, aber, ne? Also.
Ja.
Ja.
Ich meine, was sie auf jeden Fall nicht gewusst haben wird, ist, dass er natürlich ganz andere Pläne damit hat. Tom will natürlich nichts Gutes mit dem Diadem, sondern er möchte daraus einen Horcrux machen. Wenn sie das erfahren hat, dann wird sie das bestimmt nicht glücklich gemacht haben.
Mhm.
Also wir wissen ja nicht, ob und wann sie es erfahren hat. Ich denke aber nicht, dass sie das weiß, was Tom damit gemacht hat. Im Zweifel hat er ja, nachdem er an die Infos gekommen ist, nie wieder mit ihr geredet. Ja? Weil er hat sie ja nicht mehr gebraucht. Er lässt dann ja Leute gerne fallen wie so eine heiße Kartoffel. Also ich glaube, er hat diese Infos aus ihr rausgesogen und war dann weg vom Fenster.
Geghostet.
Ja, genau.
Hallo, du musst lachen, das ist witzig, weil sie ein Geist ist, geghostet.
Ja, hahaha. Nein, der war wirklich sehr, sehr clever, ein richtiger guter Dad-Joke. Aber ich glaube, als Voldemort dann an die Macht kommt, und das kriegt sie ja wahrscheinlich schon auch irgendwo mit, merkt sie schon, dass es keine gute Idee gewesen ist, ihr das eben unbedingt erzählt zu haben. Also,
ja,
auch wenn sie noch nicht die Vermutung hat, vielleicht ist es was Schlimmes mit dem Diadem passiert, aber sie glaubt schon, oh, ich bin da auf jemanden Schlimmen reingefallen.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, Tom bringt das Diadem ja, nachdem er es in Horcrux verwandelt hat, auch wieder zurück ins Schloss. Mhm. Ne? Denn das stimmt, versteckt er ja im Raum der Wünsche. Glaubst du nicht, dass es magische Strahlung hat und Helena checkt, dass das wieder da ist in Hogwarts? Oder ist sie einfach eh nur in ihrem Turm und bemerkt es nicht? Weil jetzt, wir sind ja jetzt quasi in den 40ern, das was mit Voldemort ist, 50er, wie auch immer, so um den Dreh rum. Bis jetzt Harry dann kommt und das findet, ist ja jetzt nicht mehr so eine krass lange Zeitspanne. Das heißt, wenn...
Für sie nicht, ne?
Nee, für sie überhaupt nicht. Das heißt, kann ja sein, dass sie in der Zeit vielleicht dreimal in der großen Halle war. So, dann hat die das nicht gecheckt, ist nicht dran vorbeigeschwebt. Raum der Wünsche war sie auch noch nie drin.
Ich glaube nicht, nee.
Also es ist einfach nur ein Gegenstand wie eine Vase und du merkst nicht die Präsenz
ich glaube
der Vase
auch, dass
in einem anderen Raum.
Selbst wenn das Vibes hat, ich glaube nicht, dass du es als Geist verspürst.
Okay.
Weil da so wenig an dir dran ist. An
Vibe. Materie.
An Materie, genau. Ja. Ja, aber auf jeden Fall nochmal spannend, weil ich habe auch festgestellt, es gibt ja auch Diskrepanzen zwischen Buch und Film, was den siebten Teil angeht. Kommen wir aber später zu. Jetzt sind wir erstmal beim ersten Teil. Denn du hast jetzt immer gesagt, sie nimmt so gar nicht teil. Ich habe mir aber schon gedacht, dass sie so an den Festessen, dass sie sich schon mal blicken lässt, weil sie ist ja Hausgeist. Ich meine, es gibt ja schon viele Geister. Jetzt nicht unbedingt, dass wir sie aus dem Film kennen, aber es wird schon auch häufig von vielen Geistern gesprochen. Hätte man dann nicht einen anderen Ravenclaw-Geist gewählt? Ich meine, sie ist natürlich die Ravenclaw-Tochter, deswegen liegt es auf der Hand. Ich glaube schon, dass sie an einem Festessen auch mal teilsitzt. Sie sitzt da am Tisch, sie wird nicht mit vielen Leuten sprechen. Sie ist sehr schweigsam. Vielleicht gilt sie auch als schüchtern bei den Ravenclaws. Aber ich meine...
Ja, weiß ich nicht.
Du kannst ja dich... Nee, das glaube ich schon.
Also wem willst du einen Geist zwingen?
Ja, natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass sie... Ich meine, das ist ja auch sonst sehr langweilig. Ich glaube schon, dass sie bei diesen Festessen, dass sie schon wissen will, so wer kommt hier nach Ravenclaw und so. Nicht, dass sie sich große Freude dran hätte, weil jetzt sie ist auf jetzt für mich jetzt nicht so eine euphorische.
Also für mich wäre das auch fein, wenn die nicht anwesend ist.
Ja, das stimmt.
Also ich, also für mich.
Also sie wird ja auf jeden Fall auch nie namentlich erwähnt im ersten Teil. Nee. Harry nimmt sie ja auch offenbar gar nicht wahr. Genau. Witzigerweise kommt sie im Film ja relativ häufig vor. Also im ersten Film gibt es ja eh noch mehr Geister als in späteren Filmen. Und irgendwie sitzt sie da mal an einem Tisch im Klassenzimmer und so oder schwebt durch eine Wand und so. Also es ist irgendwie schon interessant, dass sie da gerade so viel vorkommt.
Ja, aber vielleicht im Film auch nur, um es noch ein bisschen
geisterlicher
zu machen. Geisterlicher. Ja, ist lustig. Ne? Ja,
nicht geistlicher, aber mit mehr Geistern halt.
Ja, genau.
Ja, sie ist aber auch wirklich der einzige Geist, der nicht namentlich im ersten Teil erwähnt wird, weil alle anderen Geister werden von Nick ja vorgestellt oder im Laufe des Buches irgendwie vorgestellt.
Mhm.
Es gibt aber eine Stelle, an der ein großer Geist in die andere Richtung verschwindet als Harry und Ron. Und das muss dann wohl die Graue Dame sein. Denn J.K. hat irgendwann mal gesagt oder behauptet, dass sie im ersten Teil erwähnt wird. Also, dass alle vier Hausgeister im ersten Teil vorkommen. Und dann muss das...
Die Szene sein.
In diesem Falle Helena sein. Das ist übrigens die klagende Witwe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir hatten mal eine Schokotratsch-Folge.
Ja.
Finden wir alle Charaktere. Da haben wir so ein Spiel gespielt.
Ach
ne?
So,
da
ja, ja.
Und da haben wir uns danach noch gefragt, wer soll die klagende Witwe sein? Ja, das ist wahrscheinlich Helena Ravenclaw.
Aber das ist ja eine total beschissene Übersetzung.
Ja, es ist keine Übersetzung. Das ist halt einfach nur nie namentlich erwähnt, weil Harry weiß ja auch nicht, weißt du,
ja,
Harry sagt über den fetten Mönch, es ist der fette Mönch und plötzlich nennen ihn alle fetten Mönch und der war schon immer der fette Mönch. Aber bei der klagenden Witwe hat Harry zuerst gedacht, ach, das ist der Geist der klagenden Witwe und später hat er erst gecheckt, dass es die graue Dame ist, dass sie so genannt wird.
Ist das nicht irgendwie falsch übersetzt worden aus dem Englischen ins Deutsche, sondern im Englischen steht da auch, Harry denkt, das ist die klagende Witwe.
Ja, es kommt eine klagende Witwe vorbei. Woher weiß Harry überhaupt, dass sie eine Witwe ist? Sie ist ja nicht mal eine Witwe. Ja, aber offenbar denkt er das wahrscheinlich wegen dieser grauen, wegen grauer Dame in Bezug auf andere
Weil
Geister.
Harry ja so viel Fernsehen geguckt hat und sich deshalb sehr gut auskennt mit Sagen und Legenden.
Ja, auf jeden Fall wird aus der klagenden Witwe, vielleicht dachte J.K. damals auch noch, Das wird der Hausgeist von Ravenclaw, wird die klagende Witwe und hat sie später einfach nur umbenannt.
Ja, vielleicht.
Kann auch sein.
Es ist verrückt.
Ja. Im zweiten Teil ist sie wohl auch bei der Todestagsfeier von Nick dabei. Da wird sie nämlich gesehen, wie sie mit einem anderen Geist in der Nähe des Buffets spricht.
Also isst sie was von dem Ekelbuffet?
Sie schwebt durch.
Ja. Durch die Maden.
Sie hat bestimmt gar keinen Bock zu sprechen, aber sie muss da durch.
Und es gibt ein paar Events vielleicht, da muss man auch als Geist anwesend sein. In Buch 3 bis 5 wird sie gar nicht erwähnt, da spielt sie keine Rolle. Und erst im 6. Schuljahr begegnet Harry ihr, während er sich mit Hermine und Hagrid unterhält, nachdem Ron vergiftet worden ist. Und sie huscht aber auch nur so an ihm vorbei. Also nichts Aufregendes, was war ja auch zu erwarten.
Ja, aber ich vermute, weil ja gesagt wird, dass alle Hogwarts-Geister an der Beerdigung von Dumbledore teilnehmen, dass auch sie dabei ist.
Okay, ja, okay, das sehe ich auch.
Oder?
Ja,
das wäre auch okay.
Das ist realistisch.
Da sind wir d'accord, sind wir da einer Meinung, das ist ja der Wahnsinn, Mensch.
Ja, first time in dieser Folge.
Wahrscheinlich.
Und dann steht ja auch schon die Schlacht von Hogwarts bevor. Und da sucht Harry ja ganz gezielt nach Helena, weil er ja auf der Suche nach den Horcruxen ist. Und natürlich ist Helena Harry gegenüber natürlich einmal sehr misstrauisch und distanziert. Sie hat ja auch schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Männern.
Ja. Und erst als Harry sagt, dass er die Informationen braucht, um Voldemort zu besiegen, da zeigt sie Reaktion. Also sie beteuert, dass sie auf jeden Fall will, dass Voldemort besiegt wird. Also das ist ihr dann schon sehr wichtig.
Mhm.
Und das finde ich dann auch interessant, dass das sie umstimmt. Ja, und dann gibt sie sogar zu, dass sie die Tochter von Rowena ist und das, da scheint sie sich auch über sich selbst zu ärgern, wahrscheinlich halt, weil sie das nicht so gerne selber zugibt.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und Helena erzählt Harry dann ja auch, wie sie das Diadem gestohlen hat und wie sie es in Albanien versteckt hat und wie sie ermordet worden ist. Also sie ist da dann plötzlich sehr offen und packt quasi alles aus.
Sie erzählt es mit flüsternder Stimme. Also ich glaube schon, dass das so von Scham auch spricht.
Ja,
zumindest bei dem Diebstahl noch so, ne?
Ja, genau, das kann sehr gut sein. Genau, und sie erzählt Harry aber auch von Voldemort, dass halt ein anderer Mann kam und der das Diadem dann gefunden hat und auch nach Hogwarts zurückgebracht hat.
Ja, für Harry ist das natürlich eine große Hilfe, aber als er sich bedankt, da ist sie ein bisschen verdutzt, weil sie ja wahrscheinlich gar nicht so genau verstanden hat, was gerade vor sich geht.
Ja.
Und hier ist es eben so ein bisschen unterschiedlich, weil im Film sagt Harry ja genau, was vor sich geht, was er will, was Tom auch mit dem Diadem gemacht hat und so. Und im Buch ist die graue Dame nach wie vor sehr erhaben und sie zeigt ein bisschen Reue, sie macht so viele Pausen und sie stockt auch immer so wieder in ihrer Geschichte, sie flüstert. Und ich vermute einfach, dass das so ein bisschen zeigen soll, dass sie sich halt schon dafür schämt, was sie gemacht hat. Und sie wird ja sogar rot, als das Gespräch dann auf Voldemort kommt, also weil sie wahrscheinlich so beschämt darüber ist, dass sie sich ausgerechnet ihm anvertraut hat, ja.
Ja.
Im Film, finde ich, ist sie ja voll die böse
Furie.
Hexe. So eine, genau, so eine Furie. So richtig jähzornig und dann wird die auch so laut.
Und die schreit.
Ich finde das unpassend.
Ja, und die fliegt so wumm und
ja,
schreit.
Genau. Das die ist so richtig böse. Finde ich nicht gut. Ich finde, es ist nicht gut dargestellt.
Ja, so eine Mischung aus dem blutigen Baron und der maulenden Myrte.
Ja, genau.
Ganz komisch, ja. Das ist ein bisschen befremdlich tatsächlich, ja.
Ich finde die, also ich fand die Stelle im Film, also fand ich schon immer komisch, auch wenn ich mich, glaube ich, als ich das zum ersten Mal geguckt habe, gar nicht mehr so genau erinnern konnte, wie die Szene jetzt im Buch war. Also auch so die Stimme, das wird so komisch, also
das ist verzerrt.
Genau, und das, warum, das macht, passt gar nicht zu einem Geist an sich erstmal. Und dann finde ich es auch, passt es halt überhaupt gar nicht zu Helena.
Ja, weil dieses Impulsive kennen wir ja eigentlich von der maulenden Myrte, weil die fliegt ja immer so nah und schreit so rum und so.
Ja.
Da haben sie, glaube ich, in der Filmtrickkiste einfach noch ein paar CGIs übergehabt.
Und die Szene geht sauschnell. Ich meine, gut, es passiert auch viel und so, aber das ist so 3 Sekunden irgendwie und im Grunde wird ganz viel von dieser Storyline aber auch irgendwie weggelassen.
Ja, das wird doch im Prinzip alles, also es ist ja...
Die erzählt, glaube ich, da gar nicht, dass sie vom Baron umgebracht wird.
Das mit dem Wald erzählt sie noch gar nicht so richtig. Nein, wir erfahren noch nicht, dass Bruno der Mörder ist.
Nee. Ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das im Film, also gerade wenn man jetzt auch weiß, was für eine Schwere dahinter liegt, finde ich es irgendwie ganz unpassend.
Ja, schade. Total. Ja, ist schade.
Bisschen verkeckt, aber hört dann irgendwann mal, wenn wir soweit sind, in einen Film eine Folge 7 rein, um ja. unsere Reaktion nochmal auf diese Szene genauer zu hören.
Das dauert wohl noch ein bisschen.
Ja.
Genau, aber dennoch war Helena ja sehr hilfreich für Harry, weil er kann ja jetzt auch das Diadem finden.
Aber das erzählt er ihr ja gar nicht. Ne? Also im Buch erzählt er ihr nicht, dass er vorhat, das Diadem zu zerstören.
Nee, das nicht. Aber für Harry war es natürlich trotzdem hilfreich.
Genau, im Film ist das ja so, ne, er kriegt sie damit, dass er halt sagt, er will das Diadem zerstören. Genau. Und da weiß Helena auch, dass es halt was Böses in sich trägt und dass es zerstört werden muss.
Er hat es besudelt.
Genau.
Das ist die Szene.
Ja. Und Harry zerstört es zwar mit Hilfe des Dämonenfeuers, aber ich glaube, es war geschickt von ihm, das hier nicht zu erwähnen bei der Buch-Helena.
Also ich glaube nicht, dass Harry so einfühlsam ist. Der ist ja nicht so wie, der ist ja nicht so ein Menschenkenner wie Voldemort oder Tom Riddle, besser gesagt.
Er war auch in dem Moment in seinem eigenen Film. Dem ging es nur um
die Info. So.
Genau.
Und jetzt hatte, das
eigentlich
war auch ein
bei
Glück.
Tom.
Ja, und es war aber auch ein Glückstreffer in dem Sinne, weil Helena jetzt in diesem Moment sich dachte, okay, ich öffne ja. mich jetzt mal nochmal.
Aus anderen Gründen, als Harry beabsichtigt hatte.
Ja.
Also es ist schon wild.
Es ist auf jeden Fall wild. Auf jeden Fall. Aber gut, am Ende ist der Horcrux weg und Helena hat indirekt mitgeholfen. Also erst, dass es überhaupt so weit kommen konnte und dann, dass es auch beendet werden konnte. Stimmt. Aber gut.
Ja. Ja, und weil sie ja ein Geist ist, wird Helena für immer in Hogwarts leben, ob sie will oder nicht.
Oder nicht. Richtig. Und das ist für jeden Geist ja eigentlich ziemlich kacke.
Das stimmt. Ich habe jetzt noch zum Ende hin, weil ich keine Abschlussworte habe, weil Helena ist Helena, habe ich noch einen witzigen Funfact gefunden. Weil J.K. wollte die graue Dame ursprünglich The Whispering Lady nennen.
Weil sie nur
also flüstert? Die flüsternde Dame.
Da wäre ich auch fein gewesen mit, aber dann hätte sie das durchziehen müssen, dann wäre der Film jetzt ganz falsch.
Stimmt. Glück gehabt, Film. Glück.
Kommt. Luna sagt so zu Harry, ja, Harry, dann gehen wir jetzt die graue Dame, die flüsternde Dame finden und dann flippt die so aus.
Ne? Schreit ihn so an.
Nee, also,
seitdem war sie okay. The Screaming Lady.
Ja, genau.
Also sie ist schon auch irgendwo ein spannender Charakter. Also wir wissen natürlich sehr wenig über sie, aber es wäre schon auch irgendwie interessant zu wissen, ich meine, jetzt haben wir wieder viel spekuliert, aber es wäre schon interessant zu wissen, wie sie wirklich getickt hat.
Ja, genau, aber ich finde die Charaktere, wo wir nicht alles wissen, ja, sowieso immer recht spannend, weil man dann so ein bisschen links und rechts sich was überlegen kann. Und ich finde auch, das muss ich vorher sagen, ich habe die graue Dame komplett unterschätzt. Also ich dachte, das wird super öde. Aber eigentlich fand ich das jetzt sehr unterhaltsam, unsere Unterhaltung, muss ich ehrlich jetzt sagen.
Ja, das stimmt.
Weil erst dachte ich so, ach Mann, ey, und die ist jetzt da und dann wird die getötet. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, aber das haben wir bei Bruno auch schon alles besprochen und wir haben auch bei Rowena schon darüber gesprochen. Super, aber jetzt hatten wir doch noch mal ein paar neue Ideen und ein paar Ansätze, die wir in den anderen Folgen nicht hatten. Deshalb finde ich jetzt gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil Helena gar nicht so uninteressant ist. Oder Helen, wie du sie vorhin auch schon genannt hast.
Das stimmt. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Underrated wäre jetzt ein bisschen viel, aber...
Ja, aber ich finde es, also das ist ein Phänomen bei Harry Potter, weil es ist eigentlich egal, wen man sich anguckt, jeder Charakter hat da irgendwie so eine Tiefe und auch Helena hat eine Tiefe und wenn man sich mehr Gedanken über sie macht und versteht oder sich überlegt, was sie vielleicht schon alles auch durchgemacht hat.
Ja, klar.
Jetzt sogar unabhängig von diesem grausamen Tod, den sie hatte und den ich überhaupt nicht tolerieren kann, egal wie schwierig sie vielleicht ist, das ist schon crazy irgendwie.
Ja, total. Es ist natürlich auch schon literarisch irgendwie eine Meisterleistung, sich für so Side-Character, und sie ist ja wirklich, sie ist ja nicht mal ein richtiger Nebencharakter, sie ist ja, ne, und dennoch ist da eine Geschichte.
Aber auch dazu könnte man Fanfics schreiben oder noch ein eigenes kleines Buch. Weißt du, du könntest quasi über jeden Charakter eigentlich ja nochmal eine zusätzliche Geschichte schreiben. Das ist schon,
ja, total.
Das ist schon was Besonderes. Wir haben natürlich auch heute wieder eine Eulenpost dabei und die haben wir bei Apple Podcast gefunden.
Mhm.
Marie schreibt, hey ihr beiden, ich hatte eine Frage. Glaubt ihr, dass es Leute in der Wizarding World gibt, deren Irrwicht sie selbst sind? Liebe Grüße.
Mm. Marie, das ist ja eine total interessante Frage.
Und ich dachte mir, jetzt sind wir gerade schon so deep, die passt richtig gut, die Eulenpost, weil das ist ja total deep. Stell dir mal vor, du begegnest einem Irrwicht und das bist du selbst.
Ja, und das ist ein bisschen paradox ja eigentlich, weil damit dein Irrwicht du selbst sein kann, musst du ja super reflektiert sein,
genau,
wissen, wie krass du selber bist auf die eine oder andere Weise. Es muss ja nicht, also ne, muss ja nicht auf brutale Art und Weise sein. Man kann ja auch aus anderen Gründen Angst vor jemandem haben. Das heißt, du musst ja deiner Eigenschaft, vor der du Angst hast, so krass bewusst sein, dass du im Prinzip der angsteinflößendste Mensch für dich selber sein musst. Das ist, also ja. Ich frage mich, ob das irgendwie auch geht, ob das möglich ist.
Ja, ich glaube, es gibt's nur für eine Form, weil ich glaube auch, dass jemand, der so schlimm ist, ja, da, das, also diese Selbstreflexion, die verhindert das, glaube ich, schon. Weil wenn du selbstreflektiert bist, bist du auch dazu in der Lage, das zu verhindern, dass das dein Irrwicht wird.
Oder zumindest zu unterdrücken, ne? Also, ne? Also dass du nicht mehr diese Gefahr bist eigentlich, ja, wenn du es doch weißt, warum solltest du dir dann selber, du hast ja Angst vor dir, der Irrwicht macht das ja, um deine, also projiziert ja deine Angst, um dich zu schwächen, aber du willst, also als rational reflektierter Mensch, willst du dich ja nicht selber schwächen, du willst es ja nicht. Das heißt, es wäre automatisch nicht mehr deine Angst.
Und ich glaube, es gibt deswegen nur eine Art Menschen, die hier den Irrwicht sich selbst haben können, und das ist halt, wenn du wirklich eine psychische Krankheit hast, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit hast, und dann hast du irgendwie einen Teil in dir, der zu Dingen fähig ist, vor denen du Angst hast. So ein bisschen wie bei Jekyll and Hyde oder so, dass du wirklich eine Seite hast, die unberechenbar ist.
Ja.
Und die du nicht kontrollieren
oder
kannst.
Oder so bei Criminal Minds gibt es das doch voll oft. Ich weiß nicht, ob Soziopathen oder Psychopathen sind, eins von beidem. Die können ja nicht Empathie fühlen. Das heißt, wenn die da diese ganzen schlimmen Sachen machen, die reflektieren ja auch nicht.
Dann hast du auch nicht Angst davor, glaube ich.
Ja, aber die reflektieren ja nicht.
Ja, aber ich glaube, dann hast du dich nicht selber als größte Angst.
Ah.
Weil du das, was du machst, vielleicht nicht als so schlimm empfindest, dass man davor Angst haben könnte. Ja, okay. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also ich glaube, das kann wirklich nur dann passieren, wenn du in deinem Bewusstsein weißt, etwas in mir ist zu Dingen fähig, die ich aber eigentlich gar nicht haben möchte, aber ich kann es nicht kontrollieren.
Gut, aber so gut psychologisch kenne ich mich auch überhaupt gar nicht aus.
Und dann ist auch die Frage, ist der Irrwicht so psychologisch?
Ja, oder befasst er sich halt mit einfachen Ängsten wie Spinnen, Schlangen, Clowns, ne?
Ja.
Das haben wir ja oft bei unseren Irrwichten, wenn wir uns was überlegen, dass wir sagen, so, das ist super schwierig jetzt für den darzustellen.
Ja, genau.
Ja. Wobei, wenn du es selbst bist, ist ja wieder super easy darzustellen, weil einfach wie so ein Spiegelbild, ne? Genau. Also das wäre jetzt, es ist interessant.
Auf jeden Fall schockierend, ja.
Ja. Gute
Eulenpost. Spannende Frage auf jeden Fall. Ja, voll. Solche Eulenpostfragen lieben wir auf jeden Fall. Wir freuen uns aber natürlich über jeden eurer Kommentare, und da kommen in letzter Zeit wieder sehr, sehr viele, sehr, sehr liebe.
Ja. Ich wollte noch kurz euch, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, Antonia und ich, wir haben ja diese neuen Mikros. Falls ihr euch eine Veränderung aufgefallen ist, positiv hören wir natürlich immer sehr gerne, negativ könnt ihr ja in Klammern schreiben. Ja, also.
Ihr könnt es ja so formulieren. Ich habe zwar eine akustische Veränderung gehört, aber ich empfinde sie nicht als störend. Das würde ich akzeptieren.
Ja, genau. Oder, ihr hört euch super klasse an. Das nehmen wir natürlich auch auf jeden Fall gerne an. Ja. Denn, wir haben hier mal wieder so richtig uns was überlegt.
Genau.
Bei unseren alten Mikros waren
wir sind begeistert, aber noch habe ich die Folge ja auch nicht geschnitten.
Nee, also, wir werden es sehen.
Es bleibt spannend. Aber gut, die Vorwarnung finde ich gut, weil sowas können wir immer gebrauchen. Sollten wir einfach grundsätzlich nach jeder Folge sollten wir sagen, also falls es Probleme mit dem Mikro gab, dann tut uns das leid.
Ja, so, weil wir sind hier der professionelle Podcast. Und,
richtig. Wir benennen uns auch bald um in Schokofrösche, der professionelle Podcast, nicht der Harry Potter Podcast.
Nee, richtig. Man muss einfach schon mit der Tür ins Haus fallen. Ist einfach so. Denn der Name ist Programm.
Richtig.
Ja, schön war's.
Ja, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Es war tatsächlich eine spannende Folge. Wir hoffen natürlich, euch hat sie auch gefallen.
Ja.
Wir freuen uns auf eure Kommentare zu der Folge und nächsten Mittwoch
geht's weiter.
Gibt's wieder was zu tratschen.
Ja, richtig. Das wird schön.
Ja, dann würde ich sagen, macht's gut.
Tschüss. Und weil's so lustig war, hier noch ein paar Outtakes.
Helena Ravenclaw.
Helena Ravenclaw. Okay, dann sage ich das nochmal.
Ja.
Na, na, na. Na, na, na.
Fun Fact. Wir haben letztens über die Patzer gesprochen und ich möchte eine neue Rubrik einführen an dieser Stelle. Wir sind zwar nicht bei Tratsch, aber ist ja egal. Ich werde es jetzt einführen, wann ich will. Und zwar,
ja.
Ich werde es Schokopatzer nennen. Wir hatten ja darüber gesprochen, über dumme Versprecher. Und es ist wieder was Glänzendes Neues passiert.
Tell me.
Ich habe bei der Folge, was haben wir denn zuletzt aufgenommen? Stan? Wen haben wir denn?
Und davor Tratsch natürlich.
Wer bei irgendeiner Folge, wo wir auf jeden Fall über Patronus und Irrwicht und so gesprochen haben, das muss Stan eigentlich gewesen sein, da habe ich gesagt, da wollte ich irgendwie sagen, sein Irrwicht ist Voldemort. Und ich habe gesagt, sein Patronus ist Voldemort.
Ja, okay.
Bester Patronus.
Wie schön. Ja. Dann stell dir vor, der überbringt dir mal eine Nachricht.
Ja, genau. Ich habe es irgendwie verwechselt. Auch sehr, sehr gut mal wieder. Ja, Glanzleistung.
Witzig.
Ja, fand ich schön. Deswegen wollte ich es unbedingt nochmal aufnehmen, weil wir uns da eben letztes Mal schon in der Schokotratsch-Folge drüber unterhalten hatten.
Ja, okay.
Und finde ich gut. Also jeder neue Patzer, Schokopatzer wird da jetzt mit aufgenommen.
Perfekt. Vielleicht können wir ja irgendwann mal mit ganz viel Muße die zusammenschneiden. Werden wir vermutlich nicht
tun. Ja, das kannst du gerne machen. Ich mache das nicht.
Nee. Ich kann nicht schneiden. Zeit, das zu lernen. Na, na, na. Antonia macht ihr neues Mikro kaputt. Na, na, na.
Ich habe ein Problem. Jetzt leuchtet die Batterie rot und da stand im Internet, wenn sie anfängt zu blinken, dann ist Alarmstufe rot. Ich werde das jetzt mal ganz kurz hier abkoppeln auf der anderen Seite,
kannst
wie du das jetzt
nicht,
hatte. Laden.
Mit dem Kabel.
Genau, und aber das heißt, ich muss das jetzt einmal kurz ausstecken. Das heißt, die Verbindung ist kurz weg. Ich wollte dich nur schon mal vorwarnen. Nicht, dass du dich gleich wunderst.
Na, na, na.
Und ich habe wirklich auch wilde Fantasien. Wilde Fantasien.
Okay.
Nein, das habe ich nicht.
Na, na, na.
Diadem.
Na, na, na. Ich bin hier ein bisschen durcheinander. Na, na, na.
Toll. Männer.
Die Männer. Ist ja nicht so, als hätten sie heute nicht ungefähr schon 2 Stunden gefacetimed oder so.
Das sind ja süße Mäuse, ne?
Na, na, na.
Ich habe übrigens jedes Mal, außer im ersten Satz, habe ich Helen hier stehen. Aber die gute Frau heißt Helena, ne?
Ja, die heißt Helena.
Ich habe bestimmt schon 50 Mal jetzt Helen gesagt. Naja,
das
egal.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht.
Das könnte ein neuer Schokopatzer werden.
Viel Spaß.
Tschüss, Basti.
Bring mir was mit.
Hast du gesagt, bring mir was mit? Das sage ich auch immer.
Ich freue mich immer, wenn ich was kriege, aber ich habe ja heute auch schon was gekriegt. Ich habe auch schon ein Buch, hat mir auch ein Buch mitgebracht.
Woher hat er das alles jetzt hergebracht? Wo war er?
Ach, heute war Weltfrauentag und da kriege ich Bücher?
Ah, voll gut. Ich habe Tulpen bekommen.
Na, na, na.
Schön, dass ich das ins Mikro sage.
Kannst du ja rausschneiden.
Das mache ich auch.
Die Macht hast du ja.
Ja.
Na, na, na. Weil er ja auch aus der... Nee. Na, na, na.
Und ich habe letztens einen Kommentar gesehen, fand ich sehr lustig. Das wollte ich dir eigentlich noch schicken, habe ich ganz vergessen. Da hat jemand geschrieben, da ging es um die Tattoo-Sache. Du könntest dir A plus A gleich L tätowieren. Ich glaube, er oder sie meinte A plus A minus L. Aber ich finde das auch ein sehr tolles Tattoo. Das ist eine ganz tolle Idee.
Das ist ein ganz tolles Tattoo.
A plus A minus L.
Ja, vielleicht
im neuen Leben.
Wenn ich irgendwann mal dazu kommen sollte, dass ich sehr viele Tattoos habe, sodass es da gar nicht mehr so auffällt, dann glaube ich, dann macht es auch keinen Unterschied. Dann kann man das auch machen.
Das stimmt.
Also dann wird es auch gehen. Aber noch ist es alles sehr weiß und das geht noch nicht. Also das würde ich mir, glaube ich, noch nicht zutrauen.
Das finde ich okay. Ich akzeptiere das.
Ja, dafür schreibe ich es auch oft genug, wenn ich so kritzel und so, schreibe ich schon oft. Ja. Ist halt so Gewohnheit aus der Schulzeit immer so A plus A minus L. Das ist einfach
in meinem. Es steht übrigens, um das nochmal zu erklären, weil wirklich auch noch viele Fragen, es steht für Antonia plus Ambalea.
Ja, genau.
A dein Doppelname. Plus,
weil mein, ne, mit dem Minus, ja. Da waren wir einfach schon super kreativ in der Richtig. Siebten Klasse oder was das Richtig. War. Das ist schon uralt. Das haben wir uns nicht während des Podcasts ausgedacht. Nee, das ist schon das uralt. Das gibt's
schon länger. Ja. Schöne Sache, Harry, schöne Sache.
Ja,